Füße. Ich habe auch was Altes mitgebracht.
Tudum, Musik.
Hallo, herzlich willkommen bei
Enigma. Hi.
Hi.
Neben mir steht mein Computer. Mir gegenüber ist Cory.
Und mir gegenüber sitzt Chrissy.
Hey.
Und ich finde es sehr nett, dass du mich vorgestellt hast.
Ich weiß. Ich höre dir zu. Immer.
Ich dir ja auch. Ja, das stimmt allerdings.
Willst du direkt einsteigen oder willst du noch vorher kurz was klären?
Ich finde nicht, dass ich noch was zum Podcast-Format sagen muss.
Na gut, aber ich finde, ich muss was sagen.
Ja, dann.
Weil ich habe vor 2 Folgen was angekündigt.
Ich weiß.
Ja, und das liegt hier die ganze Zeit schon.
Ich bin gespannt.
Ich habe ein Geschenk für dich. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Es ist sogar eingepackt.
Ja, ich habe es extra eingepackt.
Der Wahnsinn, hier.
ASMR.
Live-Unpacking.
Ja, sie macht es auf.
Es ist was Weiches.
Es ist was Weiches.
Geil. Wäre mega witzig. Aber ich hätte, Chicago hätte da jetzt drunter stehen müssen, ne? Also, ich habe ein T-Shirt bekommen, das auch eine sehr vernünftige Größe hat, möchte ich sagen. Mit der Aufschrift The Mysterious Mothman. Half Moth, Half Man. Ich möchte das Half Man, aber das wissen wir ja nicht so genau, ne?
Das ist aber der Werbespruch.
Das ist der Werbespruch. Und dann sieht es ein bisschen aus wie ein fellbekleideter Batman, möchte ich sagen. Ja. Point Pleasant, West Virginia. Geil.
Wir machen da noch ein Foto von und posten das bei Insta.
Auf jeden Fall. Wo du den Mothman doch so gerne hast. Wie bist du denn darauf gekommen?
Naja, ich habe mir ja so mehrere T-Shirts bestellt, so mit Schrödingers Katze und so, die ich die letzten Male jetzt öfter mal anhatte unter meinem Jackett. Und da gab es bei diesem Händler, gab es halt auch dieses T-Shirt. Und da habe ich gedacht, das finde ich ja witzig, das müssen wir kaufen.
Ja, das ist auch wirklich sehr witzig. Oh, mysterious.
Weil der Mottenmann, der verfolgt uns. Und ich finde im positiven...
ja mehr als mich.
Ja, aber ich finde im positiven Sinne, weil ich halt immer mich gerne darüber unterhalte, auch wenn ich das so absurd finde.
Ja, aber er steht ja auch so ein bisschen im Kern für das, worüber wir uns halt gerne unterhalten.
Genau, Blödsinn.
Mysteriöser Blödsinn.
Okay, ja, das stimmt.
Und ein bisschen True Crime.
Ja, das stimmt.
Heute ist es aber ein bisschen mysteriöser Blödsinn vielleicht, den ich mitgebracht habe.
Naja, siehst du, dann ist es passiert, dass ich dir das T-Shirt heute gegeben habe.
Auf jeden Fall. Aber es ist keine Fortsetzung mehr zum Mothman, die haben wir schon gemacht.
Ja.
Wir bleiben natürlich dran am Thema, mal gucken, ob wir noch einen Teil 3 hinkriegen.
Ja, genau, dann wird der Mothman demnächst bei uns in Schleswig-Holstein auftauchen.
Jetzt hast du es, now it's going to happen.
Mhm. Ja, weil ich der Mottenmann bin.
Ja, ne? Du siehst jetzt, aber da musst du aber bitte Half Woman
ja,
stehen.
Nee, in Wirklichkeit. It was Agatha all along.
Wenn jetzt dein Zweitname Agatha wäre, ne?
Wer weiß das schon.
Ja, das ist auch Agatha Christie. Die ist ja auch zwischendurch mal verschwunden.
Ja, und in Wirklichkeit heiße ich Agatha Christie anstelle von Chrissy.
Plot Twist,
genau.
Möchtest du noch mal kurz sagen, zu welcher Folgenreferenz ich hier gerade gemacht habe?
Oh, da muss ich immer nur mal nachgucken, ne?
Weil es ist ja Aufgabe dieser Staffel, wenigstens einmal in jeder Folge eine Referenz zu einer alten Folge zu machen.
Dann schauen wir mal. Wie haben wir denn die Agatha Christie genannt? Der Fall Agatha Christie.
Ja, gut. War
simpel. Simpel, but good. Folge 57. Könnte mal wieder angehört werden. Haben wir veröffentlicht? Letztes Jahr im März.
Auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich damit einleiten, dass ich jetzt die Möglichkeit für dich gefunden habe, endlich Weltruhm zu erlangen.
Weltruhm?
Mhm.
Kann ich Weltruhm gegen Weltherrschaft eintauschen?
Das musst du mit demjenigen verhandeln, der die Weltherrschaft verteilt.
Ich möchte gerne, also ich möchte nicht, dass mich jeder kennt, sondern dass ich über jeden verfüge.
Aber müsste dich dann nicht automatisch auch jeder kennen?
Nö, nicht unbedingt. Nicht, wenn ich die Strippen im Hintergrund ziehe und dann meine Lakaien laufen lasse. Meine kleinen Handlanger. You know?
Ja. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das läuft. Also,
frag mal Jay-Z. Allegedly? Please don't kill me.
Naja, allegedly ist ja auch so, dass Eminem PDD sehr öffentlich, nicht öffentlich disst.
Ja.
In seinen Songtexten.
Ja, ja, genau.
Ja, also, ohne da jetzt aus Rabbit Hole runtergehen zu wollen, aber das ist schon smart gemacht von dem.
Absolut.
Diese zwei Textzeilen, ne?
Absolut, ja.
Gut, also, um Text geht's hier auch heute.
Okay.
Ich versuche hier ständig Überleitungen in das Thema zu finden und damit Anime anzufangen, aber so richtig gelingt es mir nicht.
Nee, ich lenke dich ab, verzeih mir.
Nee, aber das ist ja auch okay, das soll ja auch so sein. Also, ich droppe jetzt einfach mal das Thema und ich frage dich nicht, ob du was dazu weißt. Weil ich will ja den Weltruhm mit dir besprechen, deswegen wollen wir darauf gleich zu sprechen kommen. Jetzt guckt sie mich mit großen Augen an. Also, es geht heute um das Voynich-Manuskript.
Das was?
Das Voynich-Manuskript.
Voynich, habe ich noch nie von gehört.
Das ist im Prinzip das mysteriöseste Buch, das auf dieser Welt existiert,
okay.
Weil es niemand lesen kann.
Weil die Sprache nicht bekannt ist.
Richtig. Also es gibt diverse Theorien. Mhm. Es gibt auch diverse Theorien zur Entstehung und zur Besitzreihe des Buches. Vieles spekulativ, vieles kann man auch nachweisen, aber der Kern der Sache ist, dass man tatsächlich überhaupt gar nicht weiß, was da jetzt drin geschrieben steht und worum es geht, weil man es nicht lesen kann.
Oh, cool.
Und keiner findet heraus, welche Sprache es ist.
Hä?
Das heißt, wenn du Weltruhm erlangen möchtest,
muss ich das einfach rausfinden, was da drin steht.
Dann übersetzt du es einfach mal.
Einfach mal. Weil wir darüber sprachen schon in früheren Folgen, dass wir Linguistik so geil finden, ne?
Ja.
Ja, so weit geht dann die Freude mit der Linguistik nicht, dass ich mich hinsetzen würde und versuchen würde, ein Buch zu übersetzen, was noch nie übersetzt werden konnte.
Ich finde es aber trotzdem spannend, dass es das gibt.
Ja, absolut.
Also, ich bin so ein bisschen darüber, also bei der Recherche stolpert man ja immer über verschiedene Themen.
Mhm.
Und ich habe natürlich auch mal drüber nachgedacht, ob wir mal, weil wir jetzt ja auch Enigma heißen, mal über diesen Enigma-Code der Nazi-Zeit reden sollten, würde sich ja irgendwie auch mal anbieten, das zu machen. Und da bin ich tatsächlich im Zuge dessen über dieses Voynich-Manuskript gestolpert, weil die Dechiffrierabteilung der Amerikaner sich da dann, also damals so verschiedene verschlüsselte Dokumente als Fingerübung zwischendurch immer mal vorgenommen hat. Und die tatsächlich im Akkord relativ viel entschlüsselt haben, was damals noch unentschlüsselt war.
Oh, krass.
Und am Voynich-Manuskript sind sie alle gescheitert.
Hm. Vielleicht lässt sich das nicht übersetzen, weil das gar keine Sprache ist, sondern jemand, der da gedudelt hat.
Und auch das
der Dudler.
Und auch das ist eine der Theorien.
Ja, guck, siehst du?
So. Also, das Voynich-Manuskript heißt so, weil Herr Wilfried Michael Voynich das Manuskript 1912 erworben hat. Und genau, weil er es quasi wiederentdeckt hat 1912, ist es dann auch nach ihm benannt worden, weil vorher ist es in den Annalen der Geschichte gar nicht aufgetaucht.
Mhm.
So, man kann es tatsächlich ein bisschen rekonstruieren, wer es schon mal besessen hat und wer nicht. Oder wenn nicht, nicht, aber wer es besessen hat, so rum.
Alle anderen nicht. Die haben es besessen und die anderen nicht. Also so gesehen hast du recht.
Schon, ne? genau, aber dadurch, dass es durch ihn quasi so präsent wurde und auch ein Rätsel, was dann verschiedene Leute entschlüsseln wollten, ist es deswegen nach ihm benannt worden.
Mhm.
Ich meine, das ist ja auch schon eine Errungenschaft, ne? Da kaufst du so ein Manuskript, was keiner lesen kann und dann heißt es auf einmal nach dir.
Ja, also der hat Weltruhm.
Der hat Weltruhm.
Weil das Ding einfach nach ihm benannt ist.
Mhm.
Ja. Weil es würde jetzt nicht, ich das jetzt erlangen würde, würde es nicht nach meinem Nachnamen benannt werden. Es bliebe weiter das Voynich.
Das wäre weiter Manuskript. Das Voynich-Manuskript, ja. Gut, also, wenn du das Buch jetzt im Prinzip aufschlägst, dann würdest du intuitiv wahrscheinlich raten, dass es irgendwie eine Sammlung von einer botanischen, also eine botanische Sammlung ist. Weil in dem Buch nicht nur Schrift ist, sondern auch viele Bilder.
Mhm.
Vorwiegend von Pflanzen.
Mhm.
Und deswegen wirkt es so ein bisschen auf den ersten Eindruck, dass es eigentlich irgendwie eine botanische Sammlung ist, wo einer mal irgendwie, ich weiß nicht, Kräuterheilkunde zusammengetragen hat. Und genau. Es gibt allerdings auch später in dem Buch ein paar Bilder von nackten, badenden Frauen. Weiß man nicht so richtig, ob es eine Badewanne ist oder ein Teich. Das lässt wiederum so ein bisschen auch auf Alchemie oder Naturheilkunde schließen.
Okay.
Aber könnte auch andere Bedeutung haben. Zum Beispiel, machen wir das fast gleich mal auf. Jetzt muss ich aber gleich natürlich wühlen hier. Also es könnte einfach grundsätzlich so, ne, wie bei Nymphen einfach die Darstellung von nackten, badenden Frauen sein. Es könnte aber auch tatsächlich auf Fortpflanzungsorgane hinweisen, weil die Frau ja für Fruchtbarkeit steht. Oder grundsätzlich auch für Seelen auf Wanderschaft. Da gibt es verschiedene Interpretationsansätze und da man ja den Text nicht lesen kann.
Weiß man nicht, worauf sich das bezieht.
Weiß man nicht so richtig, worauf sich bezieht.
Ja.
Genau. Es fällt allerdings auf, wenn man, also Analysen jetzt auch tatsächlich Anfang der 2000er Jahre, sagt man das so?
Anfang der 2000er Jahre.
Ja. Weisen aber darauf hin, dass bei der Entstehung des Buches viel Geld in das Buch geflossen ist. Weil es zum einen auf Pergament gezeichnet wurde und geschrieben. Und auch Pergament aus Tierhaut tatsächlich, die verhältnismäßig groß ist. Also es gibt wirklich Buchseiten, die klappst du auf.
Oh.
Oder manche auch so wie eine Karte, nicht nur zur Seite, sondern auch nach oben, dass du die aufklappst. Und so große Pergamentstücke waren sehr, sehr teuer früher. Zeitgleich ist es auch so, dass die Zeichnungen, die angefertigt worden sind, offensichtlich ein bisschen später nachkoloriert worden sind, aber auch mit sehr hochwertigen Farben.
Mhm.
Die wiederum auch dafür sprechen, dass viel Geld bei der Entstehung dieses Buches geflossen ist. Also wer immer sich die Mühe gemacht hat, dieses Buch zu schreiben und zu entwickeln, hat Wert darauf gelegt, dass es mit Qualität passiert und hat viel Geld investiert.
Ja.
Weswegen es ein noch so großes Mysterium ist, warum es denn jetzt nun keiner lesen kann.
Ja, ja, ja.
Weil offensichtlich war es dem Verfasser wichtig, dass die Zeit überdauert. Denn die Pigmentierung zum Beispiel ist so intensiv, dass man halt die farbigen Bilder jetzt immer noch erkennen kann.
Ah, okay. Mhm.
So wie ich das jetzt sage, da wirft sich natürlich jetzt ein bisschen die Frage auf, aus welcher Zeit stammt denn jetzt nun das ganze Buch?
Genau.
Und tatsächlich ist es so, dass der Voynich in einer Randnotiz gefunden hat, dass das Buch Rudolf II. Mal gehört hat, Anfang des, oh Gott, jetzt komme ich aber durcheinander, 1608 war das, glaube ich.
Anfang des 17. Jahrhunderts.
Das war Anfang des 17. Jahrhunderts dann immer, ne? Genau, einversetzt. Das konnte man auf jeden Fall nachweisen. Und dann hat man halt ein bisschen überlegt, okay, könnte es halt auch zu der Zeit entstanden sein? Das war so ein bisschen die Ursprungstheorie.
Richard der Zweite.
Nee, Rudolf der Zweite.
Rudolf der Zweite. Ja. Wer war denn Rudolf der Zweite?
Rudolf der Zweite war König in Prag derzeit.
Prag.
Also Kaiser sogar, des Heiligen Römischen Reiches.
Deutsche Nation.
Wusstest du, Fun Fact, dass die älteste deutsche Uni in Prag steht?
Nein. Herausresultierend aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation?
Ja.
Wow.
Wie da ja noch deutlich größer war.
Ein bisschen.
So, auf jeden Fall ist es das verbrieft, dass Rudolf II. Das Manuskript für 600 Dukaten, was damals eine große Anzahl an Geld war, viel Vermögen ausgegeben hat im Prinzip, um dieses Manuskript zu erwerben. Es gibt noch diverse andere, zum Beispiel Johannes Markus Marci, der hat es dann später gekriegt. Rudolf II. Wollte es auch gerne entschlüsselt wissen.
Ja.
Hat ja immer nicht geklappt, hat es dann diversen Leuten gegeben.
Die haben alle den Kopf abgehackt bekommen, weil die gefailt sind.
Ganz so schlimm war das mit dem jetzt nicht.
War ja kein Vlad.
Nee, tatsächlich ist Rudolf II. Einer gewesen, der die Naturwissenschaften, ohne dass es damals Naturwissenschaften waren, gefördert hat. Denn damals wurde noch nicht zwischen Magie und Naturwissenschaften unterschieden.
Mhm.
Das heißt, deswegen, nächste Theorie, wurde dieses Buch vielleicht auch verschlüsselt geschrieben, weil Naturheilkunde damals ja auch oft als Hexenwerk verteufelt wurde und da die Inquisition quasi kein Futter in die Hand kriegen sollte und der Verfasser vielleicht Sorge hatte, dass ihm das so negativ ausgelegt werden könnte, hat er das Buch deswegen verschlüsselt geschrieben. Also eine Theorie ist, dass es verschlüsselt geschrieben ist und nicht nur, dass es, also es gibt einmal die, dass es eine Sprache ist, die man einfach nicht mehr lesen kann und ja, dass es verschlüsselt geschrieben
dass
wurde.
Dass es ein Code ist.
Dass es ein Code ist.
Deswegen ja auch die Code-Experten da, die Amerikaner,
da versucht haben,
das zu entschlüsseln.
Zu entschlüsseln, ja, genau. Da also das ist quasi die Historie, die dahinter steckt.
Ich guck grad mal, wann die Inquisition war, weil du davon gerade sprachst.
Ja, mach das mal.
Achso, genau, 1608, das war das Datum, wo das jemand besessen hat, aber nicht, wo es entstanden ist.
Nee, genau.
Das war das, ne?
So. Ja. Das war bis dahin nur zumindest die erste Datierung, die man hatte, weil man da auf jeden Fall... Also zumindest, es gab einen Brief in dem Manuskript oder in dem Buch selber drinne, wo halt der spätere Besitzer Johannes Markus Marci darüber gesprochen hat, dass Rudolf II. Das Ganze für 600 Dukaten gekauft hat. Und das war so um 608. Und deswegen konnte man das zumindest datieren, dass es 608 schon existiert haben muss.
608?
1608, ach, Entschuldigung, 1608.
Ja. Ja, das heißt aber gerade auch mit Papier datieren und so weiter, das gibt's nicht.
Das wurde dann später mal gemacht. Also man hat erstmal nach der Farbe geguckt. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Vermutung besteht, dass es nachkoloriert wurde.
Mhm.
Und die Farbe stammt tatsächlich auch aus dem 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert so um den Dreh. Und man hat tatsächlich dann auch das Papier analysiert. Dadurch, dass es ja Pergament ist, was aus Tierhaut besteht, geht das auch tatsächlich ganz gut mit der Altersbestimmung. Und da hat man festgestellt, dass das Papier so um 1420 beschrieben wurde.
Okay. Tiefstes Mittelalter.
Tiefstes Mittelalter.
Also passend für Inquisitionsgeschehnisse.
Ja.
Okay.
Genau. Das heißt, das würde an der Stelle tatsächlich schon ganz gut passen, dass es dann halt auch dann irgendwie 100, 200 Jahre später nachkoloriert wurde und dann nochmal 100 Jahre später ist es ja ungefähr dann in den Besitz von Rudolf II. Gelangt. Dann weiß man nicht so richtig, also man kann dann noch so ein paar Jahrhunderte eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, nachkonstruieren, ungefähr so bis 1870, was mit dem Manuskript geschehen ist. Danach weiß man es nicht mehr so richtig. Also es gibt die Vermutung, dass es bei einem Dechiffrierexperten lag, der dann einfach verstorben ist und der Nachlass einfach in die Kirche mit aufgenommen wurde. Mhm. Der Nachlass, um den es hier ging, das war der von Kircher, der angeblich damals die ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt hat. Man hat ein paar Jahrhunderte später festgestellt, dass das Quatsch war, was er sich da überlegt hatte. Aber zu der Zeit galt er als der Dechiffrierer, den man fragen muss. Und deswegen hat er angeblich dieses Buch zugespielt bekommen.
Wie witzig. Weißt du, das habe ich nämlich, als du erzählt hattest, habe ich nämlich auch daran gedacht, dass wenn ich dieses Buch vor wegen Weltruhm erlangen, wenn ich mich einfach hinsetze und irgendwas sage, da steht das und das und das.
Ja.
Weißt du, wie lange ich damit durchkommen würde, wäre die Frage. Ich wahrscheinlich kein Ruhm, sondern wäre berüchtigt wahrscheinlich. Aber, aber ja, wie geil, weißt du, dass da jemand jahrelang als der Typ, der hat die Hieroglyphen übersetzt und alles, wow, krass. Und dann, der saß davor, guck mal, das ist ein Mann, der sieht aus wie ein Löwe. Das heißt bestimmt Mannslöwe.
Oder einfach Löwe.
Oder, ne, das ist wie ein Löwe, also ist das der Buchstabe L.
Ja, ungefähr so stelle ich mir das vor.
Ja.
Also, was ich ja, also tatsächlich bei diesen ägyptischen Hieroglyphen ganz witzig finde, ist ja die Geschichte, dass sich die Leute das hat, also der sich das wirklich einfach nur so überlegt hat, was das heißen könnte.
Oh Gott.
Und dann, jetzt, da lehne ich mich jetzt auch so ein bisschen aus dem Fenster, weil ich das nur weiß, dass es ihn gibt, aber ich zu der Geschichte des Steins nicht weiß. Aber es gibt ja den sogenannten Rosetta-Stein, den kann man ja im British Museum sehen.
Ja.
Der ja tatsächlich dann erst ermöglicht hat, ägyptische Hieroglyphen zu übersetzen, weil ja ägyptische Hieroglyphen da auf Altgriechisch und dann von Altgriechisch auf Latein übersetzt werden in dem Stein.
Mhm.
Und aufgrund dessen man dann den Rückschluss machen könnte, was denn da eigentlich steht.
Ja.
Und nicht, was man da gedacht hat, was da stehen könnte. Auf jeden Fall soll er das Buch gehabt haben und nachdem er dann verstorben ist, ist halt sein Nachlass in den Jesuitenorden übergegangen. Und bei der Annektierung von Viktor Emanuels dem Zweiten an den, also vom Kirchenstaat in den Staat rein, haben dann die Leute, also der Jesuitenorden hat dann verschiedenen Leuten einfach die Bücher übertragen, weil an Privatbesitz sind die nicht gegangen.
Ah, ja.
So, aber nur an halt also an Kirchenstaatsbesitz, ne? Und dadurch ist das Buch dann quasi in so eine Privatbibliothek gelandet, die aber im Prinzip eigentlich immer noch unterstagsmäßig so zum Jesuitenorden gehörte, aber halt zu einer bestimmten Person zugeordnet wurde. Und das war der sogenannte Herr Becks.
Ich komme noch nicht so ganz drüber weg über den Hieroglyphen-Menschen da.
Ja, die komm, lass dich aus.
Anmaßung zu sagen, von wegen, ey Leute, ich gehe mal davon aus, dass das da steht und damit durchzukommen. Also er ist ja damit durchgekommen.
Ja, aber er hat ja auch gedacht, dass er recht hätte.
Wie
er hat ja nicht
kommt
von sich,
der auf die Idee?
Er hat ja nicht von sich selber geglaubt, dass was er da jetzt macht, ist Schwachsinn, sondern er hat ja schon gedacht, boah, das ist jetzt...
Ja, das Ego, was er besessen hat.
Genau.
Das ist jetzt ich mache hier jetzt gerade aus braunem Zeug, mache ich Gold.
Ja, so ungefähr.
Und das Ego von manch einem Menschen muss man haben, weil dann würde man wahrscheinlich auch eher zu Weltruhm gelangen.
Ja, schon geil, ne, wenn du das auch so verkaufst, ne, weil wenn du dann sagst, dann so, ich habe die Hieroglyphen entschlüsselt. Ein Mysterium, das seit Jahrhunderten existiert, aber ich war der geile Kerl, der es hingekriegt hat.
Ja. Also es müsste doch auch genug Experten geben, die dann da sagen so, Moment.
Na, zu der Zeit ja noch nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich so der Trugschluss, dass man heutzutage viel debunken kann.
Ja, weil einfach, wir einfach viel mehr wissen.
Ja, aber dann zu der Zeit, der Erste, der kommt, der ist halt der Erste, der sagt.
Richtig, und er hatte halt, also weil es ja keine Referenzquelle irgendwie gab, musste man dem ja an der Stelle dann auch Glauben schenken.
Oh, wie witzig, ich find's so lustig.
Weil er das offensichtlich PR-mäßig auch so aufgezogen hat, dass es wohl auch sinnvoll erschien.
Ja, ich meine, wenn es jahrelang war, dann war das ja, no good.
Ich glaube, die Theorie ging irgendwie 100, 150 Jahre. Also ich habe das hier auch irgendwo in Unterlagen.
Das Ding ist ja aber im Endeffekt, weißt du, wenn man sagt jahrelang, dann hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass es dann nochmal über 100 Jahre sind.
Also, Athanasius Kirchner versuchte im 17. Jahrhundert das Ganze zu entschlüsseln. Und weil ihm das mit den Hieroglyphen da angeblich ja gelungen ist, die alten Ägypter zu lesen, war er halt der Universalgelehrte, den man zu Rate ziehen muss, um Sachen zu dechiffrieren. Und dann kam Champollion irgendwann um die Ecke und hat dann um 1824 mit der Hilfe des Rosetta-Steins, das sagte ich ja gerade schon, dann tatsächlich die Hieroglyphen übersetzt, weil die Übersetzungshilfe brauchte man schon.
Champollion?
Ja.
Der kleine Bruder von Napoleon.
Was soll ich sagen?
Der kleine Bruder, der mal einen Hut zückt. Chapeau.
Chapeau. Nee, eher der den Champagner trinkt.
Ah, okay. Champollion.
Champollion.
So schlecht.
Schlechte Wortwitze. Ja, aber da lagen schon gut 100 Jahre dazwischen.
Da kannst du mal sehen, dass es eine Zeit gab, in der Fortschritt wirklich langsam war.
Ja. Also wenigstens 100, vielleicht sogar 200 Jahre.
Das ist wahrscheinlich auch so von wegen, dass, weißt du, dann wurde das übersetzt mit dem Rosetta-Stein.
Ja.
Und dann die Leute so, Moment mal, das passt ja gar nicht.
Gar nicht, genau. Das war völlig daneben.
Ja.
Ist auch schön, oder?
Also Innovation und Entwicklung und wie Dinge passiert sind, finde ich auch immer spannend.
Ja. Naja, und jetzt habe ich ja schon erzählt, das Ganze ja bei Herrn Becks in der Privatbibliothek gelandet ist. Und von dort aus hat dann der Voynich 1912, der hat so eine Rundreise gemacht, Prag, Italien, Tschechien und so, und hat sich dann in alten Schlössern verschiedene antiquarische Bücher zeigen lassen, weil er so ein Sammler da war und hat das dann entdeckt. Hat ihn deswegen beeindruckt, weil der Einband so schnöde ist im Vergleich. Also es ist kein Geschnörkel drauf, es ist kein Gold, ist nicht mit Gold verziert, es ist einfach in Leder eingebunden. Mhm. Es fehlen Titel und Verfasser. Oh Wunder.
Rise.
Und dadurch fand er das Buch so faszinierend, weil es quasi ein bisschen so wie das hässliche Entlein unter den schönen Schwänen wirkte.
Auch da wieder, ne? Was hat der für Zeit gehabt, dass der das machen konnte? Dass er so durch die Gegend reisen konnte und sagte, ich sammle Bücher. Gib mir mal schicke Bücher, zeig mir mal. Vor allem auch bei Leuten einfach reinzukommen und zu sagen, hier, übrigens, ich bin Buchsammler, zeig mir mal deine geilsten Bücher. Warum? Würde heute keiner mehr machen. Wenn ich jetzt ins nächste Schloss gehen würde und sagen würde, zeig mir mal, ich bin Sammler, zeig mir mal deine geilsten Bücher, würde ich sagen, und da ist der Ausgang.
Hast du das mitgekriegt, dass neulich ein Picasso wieder aufgetaucht ist?
Ja. Hattest du mir das nicht erzählt?
Ich glaube, ich hatte dir das erzählt,
ja,
ne?
Ich
finde das so witzig, ne? Das ist ja genau im Prinzip die gleiche Geschichte gewesen. Hat irgendeiner einen Dachboden von so einem alten Herr, ne? Jetzt hier nochmal die Referenz zur Jack the Ripper-Folge, ne? Also, wenn ihr alte Sachen findet, nicht einfach wegschmeißen. Ne. Und dachte so, ach, das ist ja ein ganz hübsches Bild, ne? Und er kannte jetzt Picasso nicht und seine Frau auch nicht. Und dann haben sie sich das da ins Wohnzimmer gehängt und dann hing das da erstmal 40 Jahre, bevor beide gestorben sind. Und die Kinder dann so dachten so, Moment, Pablo Picasso?
Der kommt mir bekannt vor.
Das lassen wir mal auf Echtheit überprüfen. Mhm. Ja, schwupps, taucht neuer Picasso auf. Nun gut, 1912 hat der Voynich ja das Manuskript erworben. Jetzt kann man sich mal fragen, was ist denn jetzt mit dem Ganzen passiert?
Was ist denn jetzt mit dem Ganzen passiert?
Das ist eine kluge Frage, die du stellst. Also, tatsächlich ist es so, dass nach seinem Tod 1930, also es hat dann gar nicht mehr so super lange gedauert, seine Frau und seine Sekretärin, ich finde diese Aufteilung ein bisschen speziell, muss ich sagen.
Eine Frau und Sekretärin.
Haben das Manuskript zusammen geerbt.
Achso, die beiden.
Das war Erbe.
Nee, das war nicht eine Frau.
Nein.
Das waren zwei.
Und dann ist die Frau, Ehefrau erst gestorben, dann war die Sekretärin, die alleinige Besitzerin. Die hat das dann an einen Buchhändler verkauft, der dann wiederum versucht hat, das gewinnbringend weiter zu verkaufen. Das Buch wollte dann aber keiner mehr haben, weil es ja keiner lesen kann und keiner wusste, ob es überhaupt wertvoll ist oder nicht.
Ah.
Sodass das dann jetzt am Ende der Yale University gespendet hat. Und das kann man auch bis heute noch bei Beinekes Rare Books and Manuscripts finden unter der Signatur MS408. Wenn man das anfordert, dann kriegt man allerdings tatsächlich nur die Kopie, nicht das Original des Manuskriptes. Und dann kann man sich das einmal angucken.
Hm.
Und jetzt sitzen da diverse Experten dran und versuchen es zu entschlüsseln oder nicht.
Es irgendwelche Hinweise, wohin das gehen könnte, oder ist es wirklich 100%, die haben null Ahnung, was da stehen könnte?
Also wenn wir ganz ehrlich sind, haben sie null Ahnung, was da stehen könnte.
Oh.
Immer noch. Also es gibt halt, wie gesagt, diese Bilder, die, und es gibt auch diverseste Theorien. Es ist wirklich ganz wild, wenn man sich damit auseinandersetzt. Denn einige Bilder, die gezeichnet sind, sehen so aus wie Bilder, also wie Zellbestandteile unter dem Mikroskop.
Mhm.
Und im Prinzip gibt es so zwei große Verfasser, die diskutiert worden sind. Und zwar einmal Roger Beacon und Edward Kelly. Ja, aus verschiedenen Gründen. Also der Roger Beacon ist so ein bisschen ein verkannter Da Vinci, möchte ich fast sagen. Mhm. Der war so in dem Glaubenssatz und auch in der Naturheilkunde weit seiner Zeit voraus.
Mhm.
Und man hat ja so ein bisschen gemutmaßt mit den Geschichten, das habe ich ja gerade schon erzählt, mit den Mikroskopen, dass er da so detailreich gezeichnet hat und so, dass er deswegen auch Mikroskope gehabt haben müsste. Da hat man aber mittlerweile festgestellt, oh, das kann irgendwie ja nicht so richtig sein. Das wäre doch ein bisschen zu advanced für seine Zeit gewesen.
Mhm.
Und das hätte er, glaube ich, schlecht unter Brief und Siegel halten können, dass er doch so wissenschaftlich weit ist schon. Und hinzu kommt, dass man, nachdem ich ja schon erzählt hatte, dass die Papieranalyse gemacht wurde, da hat man ja festgestellt, dass um
1420,
genau, das Papier entstanden ist, da ist er leider schon knapp 150 Jahre tot gewesen.
Ah, okay.
Deswegen passt es nicht mehr so gut.
Ja, schade.
So. Dann hat man überlegt, ob der Spiritist Edward Kelly vielleicht dafür verantwortlich sein könnte. Und den finde ich einen sehr witzigen Zeitgenossen. Der hat nämlich ganz viel zusammengearbeitet mit John Dee, der auch ein englischer Gelehrter und Alchemist war zu der Zeit, und Edward Kelly hat ihm als Hellseher gedient.
Tolle Leute.
Ja, und Edward Kelly hat aber tatsächlich immer wenig Hehl daraus gemacht, dass er gar kein Medium ist.
Ausgedacht hat. Naja, aber wenigstens hat er keinen Hehl daraus gemacht.
Nee, genau. Also John Dee ist ihm dann irgendwann aufgekommen, als Edward Kelly ihm vorgeschlagen hat, dass sie vielleicht doch mal die Ehefrauen tauschen wollen.
Oh.
Und da hat dann John Dee gesagt, also weißt du was?
Moment
mal. Jetzt ist unsere Zusammenarbeit beendet.
Jetzt gehst du ein bisschen zu weit,
Freund. Jetzt ist vorbei.
Ja. Man kann es ja mal versuchen, ne?
Ja, und er hatte halt immer auch so ein bisschen, ne, so einen Schalk im Nacken sitzen. Und deswegen könnte man ihm durchaus zutrauen, dass er halt so ein Buch geschrieben hat aus Quatsch.
Also so nach dem Motto, mal sehen, wie viele Leute sich daran die Zähne ausbeißen.
Ja, genau. So einfach, weil das witzig findet.
Den mag ich, dann würde ich, sowas würde ich auch mal, wenn ich Zeit
ja, habe. Ich finde das auch ganz witzig. Jetzt ist das Problem allerdings leider, dass der wiederum 150 Jahre zu spät geboren ist.
Ah.
Deswegen ist er eigentlich auch raus.
Schade.
Also beide haben ein solides Alibi, dass sie es nicht sein können, weil der eine ist zu früh gestorben und der andere war auch gar nicht geboren. Und deswegen, ich fand beide eigentlich ganz charmant, weißt du, einer, der so ein bisschen wie der Leonardo da Vinci seiner Zeit ist, aber weil er vor der Inquisition Angst haben musste, deswegen verschlüsselt aufgeschrieben hat, und der andere, der sich einfach Quatsch erlaubt. Wobei man sagen muss, das mit dem Quatsch widerspricht halt dem Geldeinsatz so ein bisschen, weil das ja ein sehr teures Buch war, was da entstanden ist.
Naja, aber wenn jemand wirklich, weißt du, Commitment to a joke, also wenn der wirklich einfach sagt, wie witzig ist das, überleg mal. Oder er hat nur gesagt, er ist kein Hellseher, war aber wirklich Hellseher und hat vorhergesehen, dass sich die Leute die Zähne daran ausbeißen werden.
Ja.
Und deswegen hat er Pergamentpapier genommen, was schon 100 Jahre rumlag. Der hat einfach altes Papier genommen, richtig altes, was er irgendwo hergeholt hat.
Das hat man ja tatsächlich dem Voynich unterstellt, ne? Dass er sich 1912 die Mühe gemacht haben soll, das Ganze zu faken, aber aufgrund der Datierung der Farbe und des Papiers man halt festgestellt hat, dass es dann sich wohl doch um authentisches Material handelt und er das nicht nachgemacht hat.
Ja, okay, guck mal. Aber siehst du, das ist so, ich glaube, das ist so ein Kreislauf, den die Leute gehen bei sowas, dass die sagen von wegen so, oh, wir müssen das doch jetzt rausfinden, vielleicht kriegen wir es raus, wir kriegen es nicht raus, das muss ein Fake sein.
Ja.
So, und dann gehen sie wieder von vorne wieder los und das geht die ganze Zeit so rum, dass sie sich mehr oder weniger im Kreis drehen, deswegen frage ich mich auch, dass diese beiden Vorschläge von Urhebern, dass es halt so grasping at straws ist, weißt du, so von wegen so, wir müssen doch irgendwas müssen wir doch jetzt sagen können, weil wir schon so lange daran arbeiten.
Das Einzige, was man tatsächlich so ein bisschen sagen kann, ist, dass man vermutlich doch von einer Sprache ausgeht, dass es kein Fake irgendwie ist. Denn es gibt so diese gewissen Charakteristika, ne? Dass einige Symbole, ich weiß nicht, ob Buchstaben sind oder Wörter, Symbole sich auf jeden Fall mehrfach wiederholen. Man hat auch diesen Abstand, als wenn es einzelne Wörter geben würde. Es gibt einige Wörter in Anführungsstrichen, die häufiger verwendet werden als andere, und das wiederum lässt ja zum Beispiel auf Artikel, ne, oder bestimmte Verben, die häufig verwendet werden, oder Füllwörter schließen. Also so einig ist man sich mittlerweile, dass man zumindest davon ausgeht, dass es eine Sprache ist, aber im Kern der Sache weiß man immer noch nichts.
Das ist, wie gesagt, viele Worte, wenig Inhalt im Endeffekt, weil wir wissen nichts.
Wir wissen nichts,
außer dass wir wissen, dass das Papier wahrscheinlich von da ist. Wir wissen aber nicht, ob das Papier vielleicht schon eine Weile rumlag und jemand dann gesagt hat, ich nehme das mal und benutze das. Wir wissen nicht, ob das jemand in Ernsthaftigkeit verschlüsselte Formulierungen gemacht hat, um ein Ziel zu erreichen. Wir wissen ja nicht mal, welches Ziel das wäre. Und wir wissen auch nicht, ob das einfach nur ein Joke ist. Wir wissen nichts.
Wir wissen nichts.
Punkt.
Also wir wissen, aus welcher Zeit das Papier stammt, wir wissen, aus welcher Zeit die Farbe stammt. Man kann auch sagen, dass das Buch mit großer Sorgfalt geschrieben wurde, weil es kaum Rechtschreibfehler in dem ganzen Manuskript gibt, sodass man davon ausgeht, dass es sogar vielleicht einmal vorgeschrieben wurde und dann nur noch abgeschrieben.
Also Rechtschreibfehler im Sinne von, dass mal was weggestrichen wurde, oder?
Ja,
so.
Genau. Ja. Also es ist im Prinzip
Korrekturen
ist Fehler,
sind nicht da. Nee,
genau, es ist im Prinzip fehlerfrei geschrieben.
Naja, wenn es Bullshit ist, dann.
Dann ist es Bullshit. Genau, und dann gab es noch eine Vermutung, weil es ja viele Illustrationen gab, das habe ich ja schon erzählt, und auch von Häusern und Schlössern, die so, also es sind sogenannte Schwalbenzisternen auf den Türmen obendrauf. Also das sind so abgerundete Ecken im Prinzip, die zu der Zeit, wo das Pergament entstanden sind, eigentlich nur in Oberitalien vorgekommen sind.
Mhm.
Sodass man zumindest vermutet, dass das wahrscheinlich die Region ist, in der das Ganze entstanden ist.
Witzig.
Aber da ist denn auch die Forschung gerade stecken geblieben. Also seitdem gibt es keine neuen Erkenntnisse.
Also woran die sich festbeißen in so einer Forschung, ne? Weil es klingt nicht so, als ob wir den Sinn des Lebens dadurch entdecken würden.
Nee.
Sondern dass es eventuell mehr oder weniger ein Zeitzeugendokument ist, im Sinne von, könnten, man könnte daran festhalten, was die Menschen zu der Zeit, wie die geforscht haben oder was die rausgefunden haben, halt fernab vielleicht sogar von Kirche. Aber dass Leute sich weiterhin versuchen, damit zu beschäftigen, ich denke mal, dass da auch Forschungsgelder reinfließen ohne Ende.
Du, da gibt's auch wirklich, also da war eine Forscherin, die seit 20 Jahren an diesem Manuskript forscht. Im Prinzip.
Und wie traurig ist das, dass nichts du nichts erreichst.
Ja.
Weißt du, steck dir ein Ziel, was du vielleicht erreichen kannst. Ein paar Erfolgserlebnisse zwischendurch tun der Seele gut.
Ja.
Und dann zu sagen, das ist natürlich, wie gesagt, ich finde es beeindruckend, wenn Menschen so Herzblut reinstecken in eine Sache. Aber wie viel bringt das das? Also das ist, kann man fast sagen, das ist eine philosophische Frage, ne? Das ist von wegen das Wissen um des Wissens willen, weil die werden da nicht irgendwie Fortschritt durch unbedingt erwarten, sondern die wollen einfach nur wissen, was da steht.
Ja.
Und das ist so ein urmenschlicher Drang, den wir haben. Aber ja, das tut mir ein bisschen leid für die Forscher, muss ich sagen, die tun mir leid.
Ja, die tun mir auch ein bisschen leid, weil ich stelle mir das auch unglaublich frustrierend vor. Mhm. Aber wenn sich jetzt irgendeiner unserer Zuhörer mal dran versuchen möchte, also Yale
der
University.
Der Weltruhm winkt.
Ja, genau. Und dann Yale University MS408 und dann off you go.
Viel Spaß dabei. Ja, stell dir mal vor, die sitzen da den ganzen Tag, brüten die da drüber. Oder ist es bei forschenden Leuten so, dass die halt mehrere Projekte gleichzeitig laufen haben?
Du, das weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, wie die das machen.
Ich würde vermuten, dass mehrere Projekte laufen. Mhm. Aber du musst ja auch immer zumindest eine gewisse Zeit ja dann doch investieren, damit du dich da dann nochmal rein empfinden kannst.
Ja, du darfst nicht irgendwie große Pausen mal haben. Das wissen wir ja auch, wenn du große Pausen zwischen bestimmten Sachen hast, dass du dann dich erst wieder reindenken musst.
Genau.
Das funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Crazy.
Ja, also Weltruhm winkt. Ja, das war das Voynich-Manuskript.
Ich stelle fest, ich möchte diese Form von Weltruhm nicht haben.
Okay, also können wir das abhaken.
Deswegen nehme ich lieber die Weltherrschaft.
Das ist nichts für Chrissy.
Genau, aber okay. Die Weltherrschaft schon.
Vielleicht ist der Weltruhm ja aber was für euch. Könnt euch ja mal überlegen.
Sagt Bescheid.
Ob ihr da was machen wollt oder nicht.
Wir würden uns über einen Shoutout freuen, wenn ihr den Weltruhm erlangt habt. Eine kleine Spende noch in Richtung Enigma, weil wir euch den Anstoß gegeben haben, die Idee.
Genau. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr uns in 14 Tagen wieder zuhört.
Bye. Enigma.
Enigma.